Willkommen zur neuen Folge unseres Kompass, dem Polit-Talk mit dem Vorsitzenden der IGBCE, Michael Vasiliadis, und einer bekannten Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Hier greifen wir heute ein wichtiges Thema auf aus der Arbeitswelt, der Industrie und der Politik, welches unsere mehr als 1,1 Millionen Kolleginnen und Kollegen in den Branchen der IGBCE direkt betreffen, aber auch insgesamt die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion bestimmt. In dieser Folge fragen wir, faul oder nicht faul, das ist hier die Frage, braucht Deutschland wirklich mehr Bock auf Arbeit? Darüber spreche ich heute mit Michael Vasiliadis. Hallo Michael.
Hallo.
Seit 2009 Vorsitzender der IGBCE und seit 2012 Präsident des Europäischen Verbundes der Industriegewerkschaften, Industry All Europe, und Professor Dr. Enzo Weber, Wirtschaftswissenschaftler und Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung des IABs.
Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
Dankeschön. Und nun möchte ich mich auch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Locker. Ich leite die Abteilung Gute Arbeit Fachkräftepolitik bei der IGBCE und darf heute den Kompass moderieren. Der IGBCE-Kompass erscheint alle 2 Monate und ihr könnt ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren, außerdem bei YouTube und bei igbce.de als Video sehen. Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, diesen in meine IGBCE-App und als Zusammenfassung zum Nachlesen in der nächsten Ausgabe des Mitgliedermagazins Profil sich anzulesen. Herr Professor, ich würde mit einem Zitat einsteigen, mit einem Zitat des noch relativ neu gewählten Bundeskanzlers Friedrich Merz, der sagte, wir müssen in diesem Land wieder mehr und effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können. Stimmt das denn so, Herr Professor? Steht es so schlecht um die Arbeitsmoral der Deutschen und das Arbeitsvolumen? Müssen wir wieder mehr arbeiten in Deutschland?
Also es steht erstmal schlecht um die Demografie. Wir werden über 15 Jahre aus Alterungsgründen 7 Millionen Arbeitskräfte verlieren, wenn wir das nicht ausgleichen. Von daher, ja, mehr arbeiten ist schon eine gute Idee. Aber das Wichtige ist, an den richtigen Stellen und mit den richtigen Hebeln. Denn wenn man mal genauer reinschaut, dann findet man zum Beispiel bei der Länge der Vollzeit in Deutschland, da ist eigentlich gar nichts Besonderes. Die bewegt sich auf dem europäischen Mittelwert. Das Besondere in Deutschland ist eher die hohe Teilzeitquote. Aber auch da sollte man mal genauer reinschauen. Also die Teilzeitquote steigt seit Jahrzehnten. Wenn wir das mal über die letzten 20 Jahre rechnen, haben wir rechnerisch durch die steigende Teilzeitquote pro Kopf 1,4 Arbeitsstunden verloren. Allerdings ist auch die Länge der Teilzeit gestiegen. Also Teilzeitbeschäftigte arbeiten über die Zeit immer mehr Stunden. Und dadurch ist die durchschnittliche Arbeitszeit über 20 Jahre um 1,4 Stunden gewachsen. Das hebt sich in der Summe genau auf. Also Teilzeit war gar kein Negativgeschäft. Und das andere ist, ja, wir haben eine der höchsten Teilzeitquoten in Europa, aber wir haben auch eine der höchsten Erwerbsquoten in Europa. Also die Beteiligung am Arbeitsmarkt ist immer weiter gestiegen. Übrigens auch bei der berühmt-berüchtigten Generation Z, die heute so stark im Arbeitsmarkt vertreten ist, wie eine junge Generation seit Jahrzehnten nicht mehr. Und übrigens auch bei den Älteren, die ja angeblich alle immer früher in Rente gehen. Das heißt, das Arbeitsvolumen, wenn wir jetzt mal alle Stunden zusammennehmen, das ist heute so hoch wie noch nie. Und deswegen, wenn ich von den richtigen Stellen spreche, dann meine ich damit die vielen Frauen, deren Erwerbskarriere irgendwann in der Familienphase abknickt, wo wir wirklich viel verlieren. Die Minijobbenden, von denen viele gerne mehr hätten. Dann meine ich die steigende Arbeitslosigkeit. Dann meine ich die vielen Zugewanderten, die in Deutschland am Ende doch unter ihren Möglichkeiten arbeiten, die sie eigentlich hätten. Also um bei Ihrem Zitat zu bleiben, ich denke, mit Work-Life-Balance werden wir sehr wohl den Wohlstand steigern. Und das liegt daran, dass wir im Moment gar keine Balance haben, weil viele einfach ausgebremst werden im Arbeitsmarkt und Work sozusagen gar nicht richtig zur Geltung kommt. Dementsprechend ist die Aufgabe von Politik jetzt auch nicht, den Leuten Ansagen zu machen, wie lang oder wie kurz sie arbeiten sollen, sondern Politik muss diese Hürden aus dem Weg räumen, muss gute Anreize setzen, muss gute Unterstützung bieten und dann sollen die Menschen entscheiden.
Dankeschön. Michael, dieses Zitat von Kanzler Merz hat ja viele Menschen und auch viele Beschäftigte so ein bisschen an den Pranger gestellt. Wie bewertest du dieses Zitat?
Ja, ich fand, die Antwort von Enzo Weber hat das sehr schön aufgemacht. Wir haben in Deutschland, das will ich vorwegstellen, wir haben ein paar ernste Probleme. Nicht nur am Arbeitsmarkt, das ist vor allen Dingen die demografische Herausforderung, sondern auch in der Industriepolitik, in der Infrastrukturpolitik, in der Transformationspolitik. Also es gibt schon Themen, die auf dem Tisch liegen, wo sich Deutschland entscheiden muss, politisch, aber auch gesellschaftlich, wo wollen wir hin? Und das hatten wir ja auch in anderen Podcasts und wird ja auch landgängig diskutiert. Und nun ist die Frage, wie antwortet man auf diese Herausforderungen und Probleme? Mit Sprüchen und fortgesetztem Wahlkampf oder mit einer sachlichen Erörterung? Und manchmal kann auch die Sacherörterung problematisch und anstrengend sein, aber ich plädiere erstmal eindeutig für eine sachliche Diskussion. Und dieser Satz beinhaltet nicht nur sachliche Teile. Und wenn wir das nicht finden, diesen Weg, dann bereiten wir selber so einer beliebigen Debatte, wo Meinungen und Stimmungen und so weiter eigentlich der Maßstab sind, den Boden. Also ich kann nachvollziehen, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen so einen Satz respektlos finden. Weil er erstmal pauschal sagt, alle sind zu faul, eigentlich an der Leistung und an der Zukunft Deutschlands zu arbeiten. Das stimmt auch nicht. Das stimmt weder in vielen Bereichen, über die wir ja auch unter Corona ganz sensibel geredet haben, im öffentlichen Bereich, in den Krankenhäusern und so weiter. Ich meine, was wollen wir den Beschäftigten da sagen, die unter maximalem Druck, da haben wir an den Fenstern applaudiert, jetzt sagen wir ihnen etwas, das ist doch völlig absurd. Das stimmt aber auch nicht, wenn man in die Industrie schaut. Ja, ich meine, wie soll ein Schichtarbeiter, der 24/7 arbeitet in Systemen, das ganze Jahr über, das verstehen? Was soll der machen? Also, erstmal cool down. Und sagen, was ist jetzt bei der Frage, die finde ich an dem Satz dann wieder interessant. Wie kann man die Produktivität in Deutschland, die einer unserer Erfolgsfaktoren, ich bin jetzt bei der Industrie, immer war, warum wir gegen andere Systeme und andere Standorte erfolgreich waren? Wir waren produktiver. Das hatte was mit Kompetenz zu tun, mit Processing, mit Technik, mit vielen Dingen. Und damit waren wir erfolgreich, obwohl wir nie ein ganz billiger Standort waren. Und diese Frage, wo stehen wir da und wie kommen wir im Zweifel da weiter, die nehme ich an. Also das Thema nehme ich mir an. Zu sagen, ja, darüber können wir reden. Da waren Gewerkschaften auch immer Treiber. Weil Produktivitätsfortschritt, ich blicke mal ein bisschen zurück in der Zeit, in der Zeit vor der großen Arbeitslosigkeit war ja auch Humanisierung, war Erleichterung von Arbeit, da war Technisierung, hat geholfen. Meinem Vater, der war Schichtarbeiter, ich sag mal, dass er nicht mehr mit der Hand arbeiten musste, sondern dass eine Maschine ihm geholfen hat. So, also schaffen wir ein positives Narrativ und eine positive Definition von Produktivitätsentwicklung. Jetzt ist das nicht ganz so einfach, wie ich das sage, aber ich lehne ab, dass diese Frage, wo steht Deutschland, bei den Beschäftigten und bei der Arbeitszeit abgegeben wird. Zweiter Punkt, den hat aber Enzo Weber schon angesprochen. Wir haben auf uns zukommen ein demografisches Problem. Da kann man nur schlecht sagen, das hat uns überrascht. Also wer das sagt, hat vorher geschlafen. Das Ding ist ja nun wirklich auf Ansage. Da haben wir als Gewerkschaften über Qualifizierung, Ausbildung und zig Diskussionen geführt zu sagen, Leute, da kommt was, was wir lösen müssen. Nun reicht das, zumindest im Forecast, das Volumen nicht aus. Jetzt heißt die Antwort Arbeitszeitverlängerung. Und Enzo Weber hat es schon angesprochen, eine andere Antwort heißt ja mehr Köpfe. Also schaffen wir es wirklich, Work-Life-Balance so zu organisieren, dass auch geworkt werden kann. Also das ist die Vereinbarkeitsfrage bei qualifizierten Frauen, die es gibt und so. Da sind wir ja ein bisschen mittelalterlich bei diesem Thema, auch im Vergleich zu anderen. Wie handhaben wir den Umstand, dass wir in der Bildungsarbeit nicht ordentlich vorankommen und ein Großteil der Beschäftigten nicht ein Login in diese qualifizierten Jobs haben, die wir eigentlich suchen. Wie können wir regional attraktiv sein, damit da, wo die Standorte sind, auch Leute sind? Natürlich hat es auch kulturelle Elemente und die Leute müssen auch irgendwie sich damit beschäftigen, aber es muss auch ein Angebot geben. Wie gehen wir mit Zuzug um? Was wollen wir denn jetzt eigentlich da? Wollen wir die jetzt haben oder wollen wir sie nicht haben? Oder wollen wir die so selektieren, dass sie erstmal eine Genanalyse vorlegen müssen, bevor sie mitarbeiten dürfen? Mein Vater ist angeworben worden. Mit Ticket, Zugticket, mit Wohnung, mit allem, als er in Athen in ein Büro deutscher Unternehmen ging und gesagt hat, dich wollen wir haben. So, war eine andere Zeit. Ich will das jetzt nicht hierher portieren, aber man muss sich entscheiden, mit welchen Policies man auf was zielt. Und ich finde deshalb, erstens habe ich was gesagt zur Frage, wie man als Beschäftigter das empfinden kann, also respektlos. Ich finde es aber auch strategisch ein bisschen zu schlank für so einen Aufschlag. Im Wahlkampf, okay, fand ich schon nicht gut, aber habe ich noch verstanden. Aber da geht es einfach weiter, die Debatte. Und ehrlich gesagt finde ich auch die Arbeitgeberverbände bei der Geschichte, sagen wir mal, unterkomplex intellektuell. Und ich sage mal, so kommen wir nicht weiter. Die Realität abzubilden hat genug Probleme. In der Industriepolitik, habe ich gesagt, in der Beschäftigungspolitik, in der Qualifizierungspolitik. Da haben wir genug zu besprechen. Diese Provokationen müssen da raus.
Dankeschön. Das war jetzt ein breites Feld, was du aufgemacht hast. Ich würde noch einmal zurückkommen. Ja. Zur aktuellen Debatte, da wurde ja jetzt im Koalitionsvertrag steht ja von wegen, um auch das Arbeitsvolumen zu erhöhen, gehen wir nicht mehr auf eine tägliche Höchstarbeitszeit, sondern auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Und Sie haben ja kürzlich eine Befragung dazu durchgeführt, Herr Professor Weber, mit dem Titel Mehr Anreize, mehr Flexibilität, mehr Arbeit. Was hat es denn daraus ergeben? Wie viele Beschäftigte möchten denn überhaupt über 10 Stunden arbeiten, sodass sie dann nicht mehr die 8 Stunden arbeiten müssen, sondern tatsächlich das ausreizen können? Und wie viele Beschäftigte befürchten denn da einen Missbrauch vom Arbeitgeberseite?
Ja, genau. Also wir haben uns das mal genauer angeschaut, weil das, was Michael gerade ausgeführt hat, das ist, glaube ich, genau das Richtige. Wir müssen jetzt mal weg von den allgemeinen Ansagen und wir müssen hin zu den ganz konkreten Instrumenten. Also was wollen wir denn jetzt umsetzen und dann aus der Debatte, die wir haben, das Beste machen. Und wenn wir auf der Ebene bleiben, irgendwie, wir müssen alle mehr arbeiten, dann kommen wir auch nirgendwo hin. Wenn wir aber zum Beispiel dahin kommen, zu sagen, ja, wir können schon mehr arbeiten, weil wir tatsächlich noch althergebrachte, eingeschleppte Defizite haben, die wir jetzt vielleicht mal endlich aufbrechen können, auch im Sinne der Beschäftigten. Oder weil wir uns mal damit beschäftigen können, ja, wie kriegen wir denn jetzt Produktivität tatsächlich wieder nach oben, nachdem die seit Jahren immer nur nach unten geht? Nämlich über technologische Entwicklung, über Qualifizierung, über Motivation, über Selbstbestimmung, über berufliche Entwicklung und so weiter. Dann können wir die Debatte schon auch noch nutzen für etwas, das dann wirklich substanziell in die richtige Richtung geht. Und dementsprechend haben wir uns jetzt diese ganzen Maßnahmen zur Arbeitszeit, die da im Koalitionsvertrag stehen, auch mal in einer Beschäftigtenbefragung angeschaut. Und da kommen auch ganz interessante Dinge raus. Also wenn man jetzt sich die 10 Stunden Höchstarbeitszeit pro Tag anschaut, naja, da gibt es ein Pro und Contra. Also die einen sagen, wenn wir das abschaffen, dann hat man beim Manövrieren innerhalb der Woche mehr Flexibilität. Das ist rein mechanisch auf jeden Fall erstmal so. Auf der anderen Seite stehen dann die Erkenntnisse, die zeigen, ja gut, aber sehr, sehr lange Arbeitszeiten an einem Tag, die führen einfach zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Da sinkt irgendwann die Leistung, dann nehmen irgendwann die Fehler zu. Auch das ist in der Arbeitswissenschaft ziemlich klar niedergelegt. Wenn wir jetzt schauen, was die Beschäftigten geantwortet haben, dann finden wir, 34% wären bereit, an einzelnen Tagen mehr als diese 10 Stunden zu arbeiten. Jetzt gab es auch noch andere Fragen. Also so eine gewisse Bereitschaft gibt es auch, ist nicht die Mehrheit, aber ist auch nicht verschwindend. Andererseits sagen 73%, klare Grenzen befürworten sie bei der Arbeitszeit an einem Tag. 84% sagen, dass solche klaren Grenzen vor Überarbeitung schützen würden. Also das ist erstmal die Sachlage. Und dann kommt es ja bei 10 Stunden nicht nur darauf an, gibt es jetzt diese Grenze oder nicht, sondern am Ende kommt es ja auch darauf an, können, wenn die Grenze weg sein sollte, können dann die Beschäftigten flexibler nach ihren Wünschen Arbeitszeit einteilen oder müssen sie sich dann am Ende nach betrieblichen Notwendigkeiten richten? Flexibilität ist ja erstmal nur das eine, aber wer steuert das? Das ist ja nochmal die andere Frage. Und da äußern ein Drittel der Beschäftigten die Erwartung, wenn die 10-Stunden-Grenze wegfällt, dass es dann Erwartungen von Arbeitgeberseite geben würde, dass man eben auch länger arbeitet. In den meisten Fällen gäbe es dafür dann aber keine Bereitschaft. Also was ich daraus schlussfolgere, ich meine, die 10 Stunden sind bekanntlich umstritten. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Wenn die Regierung wirklich sich entscheidet, da die 10 Stunden in irgendeinem Sinne wegzunehmen, aufzuweichen oder was auch immer. Gesundheitsschutz und Gesundheitsmonitoring ist das eine. Die 10-Stunden-Regelung ist ja keine Schikane, sondern sie dient dem Gesundheitsschutz. Und dementsprechend brauche ich ein sehr gutes Monitoring, wenn ich darüber hinausgehen will. Ich muss gucken, wie gestalte ich Arbeit. Eine sehr lange Arbeitszeit heißt, ich muss extra gut gestalten, ich muss auf Abwechslung, ich muss auf Erholungszeiten achten. Und ich glaube, wir brauchen Einvernehmlichkeit. Ich nenne das 10-Stunden-Vereinbarungen. Also ich glaube, wir brauchen dann wirklich Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auf kollektiver Basis, Betriebsräte, Sozialpartner, die Rechte, Pflichten, Verantwortung, Vorgehensweise in solchen Fällen regeln. Denn das Ganze läuft auf individuelle Flexibilität hinaus, aber die kann es eben auch immer nur geben, wenn es einen kollektiven Rahmen gibt. Also gerade da kommt es auf kollektive Vereinbarungen dann an.
Sehr schön.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den will ich nochmal unterstreichen. Diese Initiative, die da im Koalitionsvertrag erwähnt ist, die kann man gestalten. Aber es kommt drauf an. Das ist ja das, was auch gerade gesagt worden ist. Und ein paar Bedingungen sind, glaube ich, wichtig herzustellen. Ist jetzt unter dem Druck der Demografie und der wirtschaftlichen Lage, sind die Erkenntnisse, die wir über Jahrzehnte gesammelt haben, zur Ergonomie, zur Arbeitszeit, zur Belastung, ist die Bauer in Dortmund, das ist die Bundesanstalt für Arbeitsschutz, jetzt überflüssig oder ignorieren wir sie einfach nur so? Das muss man ja mal klären. Also wir haben sie ja nicht aufgebaut über Jahrzehnte, übrigens auch wirklich die Gesundheit der Beschäftigten bei allen Belastungen auch verbessert damit, mit ergonomischen Detailthemen. Das habe ich schon mal so erwähnt hier in einem Podcast beim Blick auf das Homeoffice. Also wir haben sozusagen im Büro Beleuchtung und was weiß ich, Höhe des Tisches in einem Zentimetermaß und wir wechseln das mal ebenso mit dem Küchentisch. Also diese Fragen, die da über viele Jahre und Jahrzehnte entstanden sind, die eigentlich auch die Arbeit in Deutschland und Europa für die Beschäftigten besser gemacht haben als in anderen Teilen der Welt, die kann man nicht einfach um den Tisch wischen. Man kann sicherlich fragen, können wir hier, ne, wenn es zeitlich befristet ist und da und Flexibilität, okay. Das hat aber dann Dimension. Wenn man nur kurz im Café sitzt mit dem Laptop und die Sonne drauf scheint, okay, das wird man vielleicht auch ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen machen können. Macht man das den ganzen Tag, ist weder der Cappuccino noch die Sonne noch der Stuhl im Café der richtige. Und so ähnlich ist das hier auch. Die Dauer der Arbeitszeit unter Volllast, die Leute arbeiten ja in Deutschland in einem, ich bin mal bei der Industrie, aber ich glaube, das gilt fast überall, in einem Hochleistungsregime. Ja, der Output, das habe ich ja gerade gesagt, ist super hoch. Wenn man da einfach die Zeit erweitert, unterschlägt man eins, ist möglicherweise die Grenze der Belastung, das ist ja gerade gesagt worden, nach 8 Stunden längst erreicht oder nach 7,5. Und kauft man sich ein, entweder Unsicherheit, also Sicherheitsthemen oder Gesundheitsthemen oder Leistungsverluste. Das ist ja nicht sinnvoll, auch nicht für die Ökonomie. Das interessiert aber im Moment überhaupt keinen. Die Debatte ignoriert das. Es gibt einen zweiten Punkt, den ich als Gewerkschafter schmerzhaft finde. Was wird passieren, wenn das kommt? Das ist allerdings auch eine Gesetzmäßigkeit, die ich hier nochmal vermarkten will. In den Bereichen, in denen Tarifverträge und Tarifparteien sind, die stark sind, wie bei uns, ändert sich am nächsten Tag gar nichts. Weil das Gesetz das gar nicht bestimmt, sondern der Tarifvertrag. Das heißt, wir spalten die Belegschaften in Deutschland nochmal zwischen den tariflich gestalteten Bereichen und den tariflich nicht gestalteten Bereichen. Die sind aber heute schon gespalten. Heute am Tag findet eine neue Aktion des DGBs zu fairer Mobilität statt. Was ist das? Die fahren auf Parkplätze und gehen dort zu den Lkw-Fahrern, die durch Deutschland fahren. Da haben wir ja schon mal skandalträchtige Dinge bei ermittelt. Das heißt, die prekär sind, die werden eigentlich mit den 10 Stunden nur weiter legalisiert. Da ist heute schon nicht 10, da ist auch nicht 15. Die machen einfach, was sie wollen. Und für die wird es noch schwerer, sich dagegen zu wehren. Und bei den anderen ist das, was Enzo sagte, na klar werden wir das dann machen. Wir werden dann, wenn das kommt, das regeln. Und da, wo man es machen, es gibt heute schon hochflexible, können wir gleich nochmal drüber sprechen, hochflexible Arbeitszeitregime. Dieses Bild, als wenn da alle nach 8 Stunden oder 7,5 Stunden nach Hause gehen, das ist doch völlig antiquiert. Aber in den Bereichen werden wir das aufnehmen und werden genau diese Qualitätsaspekte einpreisen. Das ist übrigens dann ein Vorteil, wenn man da arbeitet, wo Tarifverträge existieren und wenn man auch Gewerkschaftsmitglied ist. Aber es spaltet erneut. Und deswegen finde ich das auch leichtfertig, weil es die ökonomischen Effekte nicht haben wird, wenn man es nicht regelt und wenn man es nicht ordentlich regelt. Und so, ist das jetzt ein Glaubensgrundsatz, den man nicht gestalten könnte? Wieder beschreibe ich das, was mein Vater getan hat. Er hat ja Schicht gearbeitet, wie ich schon sagte. Und in diesen Schichtsystemen, unter denen er damals, heute sind die anders, gab es 2 Sonntage mit 12 Stunden Sondergenehmigung. Das hat allen geholfen, das hat mit Anreisen zu tun gehabt und mit den Schichtsystemen und insgesamt kriegten sie mehr frei. Das war aber ein Tag, 12 Stunden auf Schicht ist nicht wenig. Passt jetzt auch nicht mehr ganz in das Zeit, aber das gibt es auch heute noch. Das ist aber ein Tag, das was Enzo sagte, da kann man sich drauf konzentrieren und dann hält man das durch. Also wie die Regelungen dann am Ende sind und nicht so ein Pauschalding aus 8 macht oder aus 7,5 macht 10. Das ist jetzt die Qualitätsfrage. Und das ist mitten im Kerngeschäft von Gewerkschaften. Und wir werden in keinem Fall das leichtfertig machen. Die können beschließen, was sie wollen. Dann müssen sie sozusagen das Grundrecht auf Tarifautonomie brechen. Dann wünsche ich ihnen viel Spaß. In unseren Bereichen wird das eine Qualitätsdebatte auslösen. Ist die notwendig? Nö. Hilft die uns? Nö. Werden wir das sichern? Ja.
Sehr schön. Dankeschön. Das ist, wie gesagt, da... Gerade, wir haben ja auch selber eine Umfrage dazu geführt und dementsprechend, da hast du schon viel rausgebracht. Michael, vielen Dank. Im Rahmen der Arbeitszeitdebatte, jetzt von wegen Höchstarbeitszeit, also wöchentliche Höchstarbeitszeit, will die Regierung außerdem auch wieder Überstunden attraktiver machen. Also sprich nicht über Produktivität, wie du das dargestellt hast, sondern über noch mehr Manpower, Womenpower und entsprechend Zuschläge für Mehrarbeit soll steuerfrei gestellt werden. Herr Professor Weber, verfängt sich dieser finanzielle Anreiz wohl bei den Beschäftigten?
Also auch dazu haben wir jetzt ganz konkrete Ergebnisse, was man dazu erwarten kann. Wenn wir erstmal so auf den Vorlauf schauen, so die klassische bezahlte Überstunde, die so in den 80ern, 90ern noch so der Standard war, die gibt es tatsächlich immer weniger. Das hat enorm abgenommen, ist nach Corona nochmal deutlich runtergesackt. Das hat aber auch einen Grund. Auf der anderen Seite sehen wir nämlich eine ganz starke Ausweitung von Arbeitszeitkonten, also Regelungen, wo man nicht eine Überstunde leistet und dann Geld bekommt, sondern eine Überstunde leistet und dann irgendwann eine Stunde zurückbekommt. Und das gleicht sich im Grunde aus. Das, was bei der klassischen bezahlten Überstunde runtergegangen ist, das hat man bei Arbeitszeitkonten dann draufgelegt. Wir sind mittlerweile da, dass so an die 40% der Beschäftigten mittlerweile solche Arbeitszeitkontenregelungen haben. Das ist eine ganze Menge, wenn man berücksichtigt, dass es ja auch einen gewissen Prozentsatz gibt, wo das am Ende wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Das geht im Grunde auch in die richtige Richtung. Denn eine Überstunde ihrer Natur nach dient ja nicht dazu, die Arbeitszeit insgesamt unterm Strich zu verlängern, sondern die soll Flexibilität bieten. Dann, wenn es halt mal wirklich notwendig ist, dass man dann da was drauflegen kann, dann kann man aber woanders auch wieder was wegnehmen. Wenn wir uns jetzt die Befragungsergebnisse anschauen, dann finden wir einen recht hohen Anteil von Vollzeitbeschäftigten, der auch mehr Überstunden leisten würde, wenn die Zuschläge steuerfrei werden. 45% sagen das nämlich. 45% der Vollzeitbeschäftigten würden mehr Überstunden leisten, wenn sie dafür einen steuerfreien Zuschlag bekommen. Und diese Steuerfreiheit, das ist ja das, was im Koalitionsvertrag geplant wird. Jetzt muss man natürlich auch dazu sehen, dafür muss es natürlich erstmal die Möglichkeit geben, Überstunden zu leisten und sie sich auszahlen zu lassen und einen Zuschlag dafür zu erhalten. Nur dann kann Steuerfreiheit ja überhaupt greifen. Und diese drei Dinge, also Überstunden leisten können, auszahlen lassen und Zuschlag dafür, das ist bisher nach den Befragungsergebnissen nur bei 14% der Fall. Das heißt, da müsste sich schon auch erheblich noch etwas auf betrieblicher Ebene ändern, wenn dieses Instrument überhaupt größer greifen soll. Wenn man sich das jetzt überlegt, muss man es allerdings auch im Gesamtzusammenhang sehen. Also ja, man hat damit offensichtlich einen gewissen Hebel, bestimmte Zusatzstunden zu generieren. Man wird sicherlich auch sehr viel Mitnahmeeffekte generieren, denn alle, die bisher die Überstunden schon leisten, die werden natürlich herzlichen Dank sagen und die Steuerfreiheit natürlich mitnehmen. Das ist ja auch nicht verwerflich. Das sind übliche ökonomische Mitnahmeeffekte, die dann halt relativ teuer werden. Aber wenn man einen Strich drunter macht, muss man auch sehen, wer kann denn überhaupt diese Förderung bekommen? Das können nur Vollzeitbeschäftigte bekommen. Was auch irgendwo logisch ist, denn wenn ich es jetzt auch Teilzeitbeschäftigten anbiete, dann wäre es natürlich ein leichtes, seine Arbeitszeit zu reduzieren und dafür dann und dann wieder Überstunden draufzulegen und das dann als Steuerfreie zu bekommen. Dementsprechend ist es auf Vollzeitbeschäftigte restringiert. Das heißt, diese Überstunden werden gefördert bei Menschen, die sowieso schon viel arbeiten. Das heißt, lange Arbeitszeiten werden noch länger. Das ist an sich nicht das, was wir unbedingt wollten. Und wer arbeitet diese langen Arbeitszeiten? In aller Regel sind das Männer. Und wenn diese Männer noch länger arbeiten, was passiert dann mit den Erwerbskarrieren der Frauen? Die werden in vielen Fällen dann wahrscheinlich noch mehr ausgebremst, als das jetzt der Fall ist. Und das, obwohl wir die großen Potenziale bei den Frauen haben. Und zwar nicht nur von der Anzahl der Stunden her, sondern auch, was die Qualität der beruflichen Entwicklung angeht. Also Anfang der also junge Leute, Anfang 20, da gibt es kaum einen Gender Pay Gap. Der ist fast null. Leute Mitte, Ende 30 haben einen richtig hässlich großen Gender Pay Gap. Also das zeigt schon, da knickt irgendwo im Arbeitsmarkt bei Frauen was ab. Und da treten die großen Verluste auf. Da könnten wir aber auch die großen Gewinne einfahren. Aber das schaffen wir leider nicht, wenn wir Vollzeitbeschäftigten Überstunden anreizen.
Das Thema ist ja auch eins, bei dem die Ahnungslosigkeit in der Politik über die Realität offenkundig wird. Enzo Weber hat ein paar Wirkungen gezeigt. Ich will aber noch mal was ergänzen. Auch hier gibt es wieder einen Unterschied. Deswegen kann die 14% überraschen mich ein wenig. Wir haben ja auch eine Befragung dazu gemacht. Das hängt aber von Tarifbindung und von Betriebsratsbindung ab. Die ist eigentlich ein bisschen höher als die 14%, weil Überstunden ja nicht ausgehandelt werden in geordneten Systemen zwischen dem Einzelnen und dem Arbeitgeber. Da gibt es natürlich welche, da ist aber natürlich wieder keine Struktur drum, sondern wir haben Betriebsräte, die auf mindestens eins achten, was steht in den Tarifverträgen, da ist das nämlich geregelt. Was ist eine Überstunde? Was gibt es für eine Überstunde? Also an Zuschlägen und so weiter. Das heißt, dieses klassische Thema Überstunde ist eigentlich in den geordneten Systemen, wie gesagt, ist nicht überall, aber bei uns, ist geregelt. Also wir wissen, was eine Überstunde ist, also im Vollzeitbereich, und wir wissen, was es dafür gibt, nämlich Zuschläge. Mhm. Zweitens, wir kennen übrigens auch die Steuerfreiheit. Die ist nicht neu. Wir kennen sie zum Beispiel im Schichtbereich. Und zwar dort sogar als Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit, was zwei verschiedene Dinge sind. Weil die Sozialversicherungsfreiheit übrigens auch dem einzelnen Beschäftigten irgendwann am Ende seines Berufslebens mindestens bei der Rente sagt, für einen Teil hast du nicht bezahlt. Aber egal, es gibt das. Es gibt das sogar mit sehr, sehr hohen Zuschlägen. Ja, im Schichtbereich an Feiertagen sind das 150%. Steuerfrei, sozialversicherungsfrei. Also ganz unbekannt ist das nicht. Ein bisschen ist die Frage, was man will. Das hat Enzo gesagt. Also was will man eigentlich anreizen? Und diese Frage ist, glaube ich, nicht zu Ende gedacht. Und deshalb, sag mal, ich bin einfach neugierig. Ich kann nicht sagen, dass meine Vollzeitbeschäftigten zu wenig Steuern bezahlen. Das könnte ich jetzt nicht behaupten. Ich könnte auch nicht unbedingt sagen, dass eine Entlastung dieser Klientel bei den Steuern völlig ungerecht wäre. Da gibt es eine ganze Menge anderer Entlastungen, ganz oben am Einkommensspektrum und an anderen Stellen. Das hat alles immer Gründe, aber da jedenfalls nicht. Das ist halt die Steuerprogression, wie wir sie kennen, und der Mittelstandsbau, alles 100-mal diskutiert. Den gibt es aber auch. Also ein gut bezahlter Facharbeiter, ich bin jetzt extra in der männlichen Form, der zahlt schon ordentlich Steuern. Und wenn der mal muss, eine Stunde länger, definiert durch Betriebsräte, definiert durch Tarifvertrag und so weiter, dann ist das nicht völlig unattraktiv. Das hat auch unsere Befragung gezeigt. Also wenn ich das schon, dann ist das interessant. Das kann ich verstehen. Und dann gibt es aber Folgewirkungen, die hat Enzo angesprochen. Und über das müssen wir uns jetzt einigen. Wollen wir das befördern? Darum geht es. Es gibt das ja alles schon. Wollen wir das befördern mit dem Impuls der Steuerfreiheit? Und richtig begründet ist das eigentlich nicht, außer dass man mehr Überstunden will. Das ist diese Frage, die wir eingangs diskutiert haben. Wir wollen einfach mehr Stunden haben. Und ich finde das auch nicht zu Ende gedacht. Ich finde es nicht unangenehm. Wir können das gestalten. Wir kennen das aus dem Tarifbereich. Wir kennen das aus der Schicht, habe ich ja gerade gesagt. Wir machen das. Wir machen das auch, soweit es geht, gerecht. Aber ist es wirklich geeint und zu Ende gedacht, würde ich mal sagen. So. Und dann will ich auch nochmal aufgreifen, weil und auch nochmal erklären, warum das so ist, wie es ist. Ja, wir haben diese Arbeitszeitkonten und ja, wir haben in einem Ausmaß, das können wir heute nicht alles hier beschreiben, in einem Ausmaß flexible Arbeitszeiten geregelt. Die kennt überhaupt keiner in der politischen Debatte. Die tun immer noch so, als hätten wir 70er Jahre. Also Arbeitszeitkonten, wir sind ja aufgefordert worden, übrigens in einer ähnlichen Diskussion, wie inflexibel und starrsinnig die Tarifvertragsparteien sind. Und die sollen mal gefälligst Arbeitszeitkonten, da ging es um die Rente und ob man bei Frühverrentungsmodellen, all diese Themen haben eine Rolle gespielt. Und dann haben wir Systeme geschaffen, wo die Leute ihre Stunden und damit eigentlich Geld hinterlegen und sagen, dann kann ich vielleicht früher gehen, was auch immer sie damit machen. Wir haben das gemacht, weil das eine politische, gesellschaftliche und betriebliche Debatte war. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt kriegen wir einen anderen Impuls. Die Steuerfreiheit. Also derjenige, der seine Arbeitszeit einbringt, kriegt er den auch? Also der macht eine Überstunde und will es aber trotzdem ins Arbeitszeitkonto. Kriegt er dann vom Staat noch was dazu? Das wäre ja die Variante. In negativer Form. Ja, also er kriegt nicht die Steuerersparnis, er kriegt was dazu. Können wir machen. Ansonsten ist das Ende der Arbeitszeitkonten, wenn man das systemisch zu Ende denkt. Wollen wir das wirklich? So, und ich finde die Qualität dieser Debatte, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich verstehe das und ich kann auch sagen, wir können was damit machen, da ist auch was drin, aber es ist einfach, hat nicht die Qualität der Komplexität, die da zu regeln ist. Und es entspricht auch nicht der Realität da draußen. Deswegen finde ich es ein bisschen, ich finde es interessant, aber leichtfertig.
Okay. Sprich, das ist vielleicht möglicherweise salopp gesagt, aber Sie müssten noch mal in sich gehen, die Regierung, und gucken, von wegen, wie wir das überhaupt ausstalten.
Naja, Sie werden ja mit uns sprechen. Also es ist ja jetzt auch alles angekündigt, das finde ich auch gut. Wir werden also reden über die Dinge. Und ein Impuls, den ich mit Sicherheit setzen werde, aber auch alle anderen, ist, what the hell soll daraus werden? Und wenn man das erklären kann und wenn man das diskutieren kann und das mal aus diesen pauschalen, haben wir ja schon gesagt, Allgemeinplätzen rauskommt, und nicht nur dazu dienen sollte, wir wollen, dass die Leute länger arbeiten, dann reizen wir es ein bisschen an, aber am Ende soll das alles abgegeben werden. Also alles, was wir an Produktivitätsthemen haben, alles, was wir an Demografiethemen haben, alles, was wir an wirtschaftlichen Wettbewerbsthemen haben, soll alles bei den Beschäftigten abgeben. Das wird natürlich nicht fliegen. Und damit macht man übrigens auch nicht die Bereiche attraktiver, die gerade nach Leuten suchen. Also insofern, so, und vielleicht noch ein Satz, das ist aber auch schon angesprochen. Es gibt natürlich eine ganze Menge Leute, die haben sich ja ein bisschen auf dieses Thema, ich arbeite so lange, wie ich kann, eingelassen. Das ist häufig im AT-Bereich, also im außertariflichen Bereich. Da gelten die Arbeitszeiten nicht und dann kriegen die ein bisschen mehr Geld und dann wurde aber auch immer und immer mehr da abgegeben. Wir haben ja ganze Heerscharen von Leuten, die sagen, ich erkenne an, für die 500 Euro mehr will ich lieber Tarif sein. Also die entziehen sich dieser absoluten Entgrenzung. Weil natürlich immer was da draufgelegt wird. Das sind ja häufig Projektarbeiten, dann müssen die zeitkritisch und dann gibt es irgendwas. Und dann ist das Wochenende für Wochenende, Abend für Abend, Nacht für Nacht. Und das kann man eine Zeit lang vielleicht durchhalten, wenn man sich davon was verspricht. Aber im Schnitt werden die Versprechen ja auch nicht gehalten. Auf Karriere und auf Dinge. Für Frauen erst recht nicht. Und das ist einfach Realität. Und gar nicht, weil das absichtlich gemacht wird, sondern weil es einfach logisch ist. Und deswegen, glaube ich mal, da steckt auch ein bisschen was drin, wo man sagen, kommt Leute, jetzt muss man mal eine Frage beantworten. Wie viel kann ein Mensch at the end of the day wirklich leisten? Und da sind diese Initiativen, wie gesagt, nicht wirklich verständlich.
Okay, danke schön. Wir hatten ja jetzt schon mehrere Sachen. Mehrarbeit, Frauen immer wieder als Thema, dass dann dadurch halt mehr Produktivität entsteht. Und jetzt hat auch die Koalition geplant, Anreize zu geben, um Teilzeitbeschäftigung, dass sie mehr Stunden machen und ähnliches. Helfen denn da die Anreize, Herr Professor Weber, um noch mehr oder weniger Teilzeit zu machen oder weniger oder mehr Stunden in Teilzeit zu machen?
Also man kann ein bisschen zwiegespalten sein. Die eigentlichen Ursachen werden da nicht wirklich angegriffen, sondern es geht eher so ein bisschen Anreize am Symptom. Aber trotzdem kann man vielleicht auch das Beste draus machen. Also deswegen haben wir das auch mal befragt. Jetzt ist ja vorgesehen, wenn Prämien gezahlt werden, um aus Teilzeit heraus die Arbeitszeit zu verlängern, dann sollen die steuerlich gefördert werden. Wir haben also mal gefragt, mit einem ganz konkreten Beispiel auch ausformuliert, wie viele der Teilzeitbeschäftigten würden dann tatsächlich auch Arbeitszeit ausweiten. Wir kommen da auf 33%. Also 33% der Teilzeitbeschäftigten wären bei Zahlung einer steuerfreien Prämie, die wir ein paar tausend Euro bemessen haben, dann bereit, ihre Stundenzahl auch dauerhaft auszuweiten. Im Mittel waren das 6 Stunden pro Woche. Also das würde ich sagen, ist jetzt nicht irrelevant. 6 Stunden pro Woche aus einem Teilzeitjob, der im Schnitt vielleicht 25, 30 Stunden hat, das ist schon eine Menge und 33% ist auch nicht ganz wenig. Was man jetzt abwarten muss, ist, inwieweit wird es denn tatsächlich dazu kommen, dass solche Prämienzahlungen dann auch Usus sind? Oder wird das eher so ein seltenes Phänomen sein, wo man dann vielleicht mal drüber berichten kann, aber das in der Gesamtsumme nicht viel ausmacht? Das muss man erstmal abwarten. Aber ein gewisses Potenzial ist schon da. Und das bestätigt im Grunde auch das, was wir aus unseren vielfältigen Arbeitszeitbefragungen im Grunde schon seit vielen Jahren wissen. Nämlich nicht nur, dass es bei denjenigen, die sehr lange Arbeitszeiten haben, mittlerweile Wünsche gibt zu verkürzen, sondern dass es eben auch bei vor allem bei denjenigen, die kurze Arbeitszeiten haben, Wünsche gibt, was draufzusatteln, dem aber beispielsweise auch finanzielle Hürden im Wege stehen. Also wenn wir zum Beispiel nur auf diejenigen schauen, die unter 20 Stunden arbeiten, dann haben wir schon eine Zustimmungsquote von 40%. Minijobbende wurden hier leider nicht befragt, aber aus vorhergehenden Befragungen zu Arbeitszeitwünschen ist bekannt, dass gerade Minijobbende am allermeisten Arbeitsstunden draufpacken möchten. Also das geht da bis zur Hälfte der Minijobbenden, die eigentlich deutlich mehr draufpacken würden. Das heißt, ich könnte mir sicherlich einiges vorstellen, wie man steuerliche Anreize gerade in Verbindung mit Minijobs grundsätzlich verbessern kann. Aber wenn man jetzt bei dem bleibt, was möglich ist und im Koalitionsvertrag steht, dann würde ich die Empfehlung aussprechen, wenn ihr das machen wollt, also diese Begünstigung von Arbeitszeitausweitung, dann macht das vor allem da, wo die Minijobgrenze überschritten wird. Denn da steht echt die größte Hürde im Weg und da gibt's auch das größte Potenzial. Und wenn man das dann schon macht, wie gesagt, es ist nicht ganz klar, ob das wirklich Usus wird oder ob das vielleicht doch eher so ein Mauerblümchen-Dasein fristen wird, so ein Instrument. Wenn man das schon macht, würde ich es kombinieren mit wirklich einer großen Informationskampagne, vor allem gerichtet auf Minijobbende, die mal deutlich macht, was sind die Vorteile, in sozialversicherungspflichtige Jobs zu gehen, zu sozialer Absicherung, zu beruflicher Entwicklung, übrigens auch zu Löhnen. Also gerade im Niedriglohnbereich sind vielen Menschen Löhne und Verdienstmöglichkeiten im Arbeitsmarkt wenig transparent. Das heißt, auch eine Initiative zur Lohntransparenz kann einiges bringen. Und wenn man das dann das Ganze im Paket fährt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da an neuralgischen Stellen doch auch ein paar Fortschritte schafft.
Also erstens, habe ich jetzt schon dreimal gemacht, den Werbeblock, aber will das nochmal sagen, genau an diesem Minijobber-Teil, das sind natürlich häufig völlig ungeregelte Dinge, außer dass es Minijobber sind und die dann einer gewissen, sagen wir mal, steuerlichen und sonstigen beschäftigungspolitischen Kategorie zugehören. Eigentlich ist ja die Förderung von Ausweitung von Teilzeit die Variante von steuerfreien Überstunden für Teilzeit, wenn man das mal im Bild bleibt. Also man will das anreizen. Und warum ist das wirksam? Weil es heute auch wirklich nicht attraktiv ist. Es gibt ja zwei Gründe, Teilzeit zu machen. Der eine ist ganz hart. Meistens Frauen werden gezwungen, weil die Lebensbedingungen so sind, vor allem wenn es Familie gibt. Aber häufig bleiben sie ja auch in Teilzeit, wenn die Familie das gar nicht mehr in dem Maße abrufen muss. Warum? Weil sich in der Zwischenzeit Situationen ergeben haben, wo sich das wirklich nicht lohnt. Also ich sag mal, da kommt jetzt wieder, habe ich vorhin schon mal gesagt, das Steuersystem auf Lohn ist jetzt schon ein Thema, dass das alles Notwendigkeit hat für Haushalte und so weiter, verstehe ich alles. Aber an anderen Stellen, wenn wir über Investitionsanreize bei Unternehmen reden oder bei der Frage, ob ganz Vermögende ihr Geld attraktiv irgendwo anlegen, da gibt es ganz viel Sensitivität, welche Motivationen könnten da entstehen, wenn die ein oder andere Geschichte gemacht wird. Unternehmenssteuer hier oder was weiß ich, Kapitalertragsteuer an anderer Stelle. Bei den Beschäftigten moralisiert man das. Also unter Motto, die sollen gefälligst ihre Steuern zahlen. Es ist, wenn man aus einer Teilzeitbeschäftigung kommt und in einer Partnerschaft lebt und hat dann sozusagen dann auch noch dieses Thema, ist ja nicht gelöst, einer gemeinsamen Veranlagung, ist die nächste Stunde nicht attraktiv. Das ist so. Das löst jetzt nicht alles, wenn man die attraktiver macht, aber ich meine, die Zahlen, die da Enzo Weber gerade genannt hat, ist ja nennenswert. Also wenn da was drinsteckt, dann darf man nicht nur die Überstundendebatte führen, dann muss man sie auch da führen. Dass das teuer ist, ist klar. Aber ich meine, wir haben ja die Forderung nicht aufgemacht, sondern wenn man diesen Weg gehen will über so ein Incentive und Anreiz, dann muss man es auch richtig machen. Und dann muss man auch die Finanzierung gewährleisten. Wenn man das wieder Drop-in-the-Ocean-mäßig macht, dann kommt dabei nichts raus. Also dieser Weg, der Unterschied zwischen den beiden Wegen ist ja, dass eine Teilzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigter, der will auch eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass Vollzeitbeschäftigung nicht ungesund ist, wenigstens bei dieser Frage, gibt es da noch Arbeitszeitreserven bis zu so einer Belastungsgrenze, was tun kann. Das ist ja der Unterschied, während man die anderen quasi über einen bisher geltenden Rahmen hinausschickt. Aber beides kann man gestalten, wenn man bereit ist, das dann auch mit den erforderlichen Konsequenz und den Rahmenbedingungen ausstattet. Deswegen bin ich dabei, wenn man da so ein bisschen dran rumfummelt, wird das nur ein bisschen klappen. Aber da ist Potenzial, da ist Bereitschaft, da ist auch Bereitschaft auf unserer Seite. Wir können über beides reden, steuerliche Anreize verwerfe ich nicht. Ich ziehe mir auch nicht die Schuhe an, dass ich bei jeder guten Idee, die man haben kann, sofort den Finanzierungsvorbehalt der öffentlichen Haushalte erklären muss. Ich sehe den, aber ich meine, da muss ja jeder seinen Job machen. Ne? Meiner ist ein anderer. Ich meine, ich kann ja nicht Ideen in den Raum schmeißen und dann haben wir kein Geld für. Dann lasse ich am besten die Idee. Also, wir haben ein Thema, wir können das machen miteinander. Jetzt muss eigentlich der nächste Schritt kommen. Die Regierung muss sagen, was sie eigentlich genau will. Das ist ja normal bei dem Koalitionsvertrag, dass da nicht alles da drin steht. Dann müssen wir darüber reden, was sind das da für konkrete Punkte. Ja, und haben sie das Geld dafür? I don't know. Mhm.
Ja, es ist, jetzt so einmal rückschauen auf die letzte Dreiviertelstunde, ist ja schon nicht ausschließlich Arbeitszeit unser Thema jetzt gerade hier, weil wir haben, was war da, von wegen Frauen, Teilzeit, Produktivität. Dementsprechend, vielleicht ein bisschen ketzerisch, ist Arbeitszeit, also sozusagen dieser Fokus auf mehr Arbeiten und effizienter Arbeiten überhaupt so sinnig von der Bundesregierung? Müssen wir nicht zusätzlich zu den Themen, die wir mit denen natürlich diskutieren, wir als Gewerkschaft und Sie auch im IAB, Sie werden da ja auch bestimmt mit eingeplant, noch einfach tiefer reingehen und sagen, zum einen, du hast es ja am Anfang gesagt, von wegen, wir müssen die Produktivität erhöhen. Müssen wir nicht ganz anders an die Sache rangehen? Müssen wir nicht gucken, die Betriebe dazu befähigen, dass sie ihre Produktion umstellen, beziehungsweise wenn sie neu was bauen, auch dementsprechend alles nutzen, was möglich ist, sei es Digitalisierung, sei es KI, und dass dadurch dann auch dieses Thema ein bisschen runtergedampft wird, dass es gar nicht mehr so ein Thema ist?
Also ja und nein gleichzeitig. Ich glaube schon, dass wir eins annehmen müssen. die Herausforderung, dass wir in Deutschland wirtschaftlich und gerade in der Industrie gerade unter Druck stehen. Da haben wir alle mit zu tun. Da kann man jetzt nicht, also glaube ich auch nicht, dass das klappt, jetzt nur andere Themen finden, die das quasi verhindern. Sondern die Frage, welcher Beitrag wird eigentlich so geleistet, dass man das Ganze nicht nur zumutbar, sondern auch motivierend, das haben wir gerade diskutiert. Wie kann man also Arbeitszeit und Arbeitsqualität und Qualifizierung, so dieser Bereich, der auf den Menschen liegt, wie kann man den besser machen? Da gibt es übrigens noch zig Themen, die würde Enzo Weber besser referieren können als ich. Wie gesagt, wie qualifiziert man und wie kann man aus denjenigen, die heute eigentlich im zweiten, dritten Arbeitsmarkt sind, die haben wir geschaffen, als wir Massenarbeitslosigkeit haben, wir haben aber keine mehr, also jetzt jedenfalls suchen wir gleichzeitig mehr Leute. Wie kann man die Leute dahin und so weiter? Also bei den Menschen liegt auch was. Dafür sind Gewerkschaften da, das vernünftig zu gestalten. Ich würde das jetzt mal nicht ganz ausklammern. Also die Anforderung wird kommen. Da müssen wir eine Meinung haben. Da müssen wir uns der Sache stellen. Das können wir. Aber nur das zu diskutieren, das ist ja das, was du sagst. Das ist jetzt auch wirklich ein bisschen schlank. Weil auf der anderen Seite, da haben ja die Leute nichts mit zu tun, sind unsere Unternehmen mindestens verzögert bei ihrer Digitalisierungsstrategie, mindestens unterinvestiert, mindestens infrastrukturell, hat ja jeder eine Vorstellung von, ist Deutschland nicht gerade, sagen wir mal, ganz weit vorne. Da kann ja jetzt der Chemiearbeiter nichts dafür. Er kann doch nicht mal derjenige dafür, der bei der Bahn arbeitet und der Zug ist zu spät. Also das sind politische und unternehmerische Entscheidungen, die aus welchen Gründen auch immer, da gibt es mit Sicherheit gute Gründe für, hoffentlich, aber sie sind gefällt worden. Und auf dieser Seite sind auch Produktivitäten liegen gelassen worden. Alte Anlagen werden da, sagen wir mal, quasi bis zur letzten Minute gefahren und so weiter. Dann haben wir uns in Deutschland ganz große Projekte vorgenommen, Transformationsthemen, die natürlich einfach ein Heidengeld kosten. Die haben alle auch Sinn und Zweck, alles gut, kosten aber ein Heidengeld. Das heißt, in welchem Verhältnis steht das jetzt miteinander? Das ist der große Rahmen. Und ich würde mal so sagen, es gibt eine Reihenfolge für uns. Was wir technisch machen können, es gibt ja auch zum Beispiel eine Debatte über Modernisierung des Staates, da bin ich gar nicht bei den Arbeitsplätzen, das hoffe ich, das haben wir ja zu wenig, aber bei Geschwindigkeit, bei Klarheit, so. Und also ein unterstützendes und positives Bild von Produktivitätsfortschritt zu schaffen, so wie ich es ganz am Anfang meiner Gewerkschaftskarriere noch hatte, das war genau der Kipppunkt zur Massenarbeitslosigkeit, wo die Gewerkschaften Treiber von Produktivitätsfortschritt war, weil die technische Entwicklung Arbeitsqualität und Arbeitsbelastung reduziert hat. Das ist ein bisschen was her. Aber so ein Verständnis zu finden, zu sagen, lass uns alles nutzen, was uns hier besser macht, weil die anderen werden jetzt auch besser. Die Chinesen, die Amerikaner sind jetzt im Moment ein bisschen crazy, aber die machen alle auch was. Und wir können uns schon nicht einfach nur ausruhen, dann werden wir ein Altersheim. Und das wäre, sagen wir mal, gegenüber der Jüngeren, das wäre wirklich ein Generationenkonflikt. Der wird ja bei jedem Thema produziert. Aber wenn wir nichts mehr machen würden und sagen wir doch, wir haben jetzt mal genug, wir haben keine Lust mehr und keine Kraft mehr, das müssen wir irgendwie überwinden. Und wenn wir das nicht in die Breite schicken, sondern das auf solche Symbolthemen konzentrieren, dann landen wir in Konflikten, die nicht die besten Lösungen ergeben werden. Und das ist meine Suche, zu sagen, kommt Leute, wir haben ein Thema, ja, wir haben mehrere, und das bestreite ich auch nicht. Wir bringen unsere Kraft mit ein, aber dazu müssen ein paar Dinge geklärt sein. Wenn die nicht geklärt sind, wird das nicht fliegen.
Dankeschön. Herr Weber, wie ist Ihr Blick als, ja, als IAB auf dieses Thema? Auf diesen, naja, Thema ist es nicht, es ist auf dieses Spektrum, was sich da auftut.
Also es ist in den vergangenen Jahren ohne Zweifel so, wir sehen, das Kapital zieht sich zurück. Also nichts anderes heißt ja, als die Investitionen sinken immer weiter, die Produktivität sinkt immer weiter. Das ist kritisch und das ist mit länger arbeiten mit Sicherheit nicht zu regeln, sondern das ist mit einer klaren wirtschaftlichen Erneuerungspolitik zu regeln. Wir müssen dabei auch sehen, wenn sich Kapital zurückzieht und sich am Ende noch Arbeit auch zurückzieht und sei es nur durch den demografischen Wandel, dann hat man natürlich in einem Wirtschaftssystem und in einer Industrie wirklich ein Problem. Also ohne Kapital und Arbeit können wir dann wirklich deindustrialisieren. Das heißt, wir müssen ganz klar auch ganz entschieden auf Fachkräftesicherung setzen. aber dabei eben auch sehen, die menschliche Zeit, die ist begrenzt. Also Deutschland ist ja nicht reich geworden durch immer länger arbeiten und wird es auch niemals werden. Also Zeit ist begrenzt, aber Potenziale von Menschen, Kreativität, Entwicklung von Menschen, das ist nach meiner Überzeugung nicht begrenzt. Das kann durchaus auch was mit Zeit zu tun haben. Also wenn wir zum Beispiel berufliche Entwicklungen von Frauen, über die wir geredet hatten, sehen, ja, dann heißt es so schön Teilzeitfalle, aber eigentlich würde ich es eher als Entwicklungsfalle bezeichnen. Ob da am Ende noch 2-3 Stunden mehr gearbeitet werden oder nicht, ist, glaube ich, für den Wohlstand des Landes nachhaltig am Ende nicht entscheidend, weil man ja nun mal die 2-3 Stunden nicht immer wieder und immer wieder und immer wieder drauflegen kann, sondern nur einmalig. Aber was an beruflicher Entwicklung geht, das ist das Entscheidende, was uns wirklich weiterführen kann. Und dementsprechend, wenn ich sage Erneuerungspolitik, dann brauchen wir das wirtschaftspolitisch. Also dann heißt das tatsächlich, wir müssen jetzt 500 Milliarden auf den Tisch, dann müssen wir auf die Infrastruktur der Zukunft schauen, die auch wirklich neue Geschäftsmodelle hervorbringen kann. Dann müssen wir darauf setzen, dass staatliche Beschaffung auch Innovation hervorbringen kann. Dann müssen wir auch endlich mal wieder richtig Gründungen im Land kriegen. Dann müssen wir aber auch auf eine Wirtschaftspolitik setzen, zum Beispiel, die die Unsicherheit runterbringt. Denn Unsicherheit, diese massive Unsicherheit, das ist etwas, das mögen Investoren nicht. Das sieht man im Moment. Aber das ist auch für Beschäftigungs- und Fachkräfteentwicklung und für Qualifizierungsentscheidungen, auch von Individuen, nicht nur von großen Investoren, eine ganz schwierige Sache. Wenn ich jetzt entscheide, aus einem klassischen Industriezweig, wo soll ich mich mit meinen Kompetenzen hinentwickeln? Und ich kriege jeden Tag andere Ansagen, was denn jetzt zum Beispiel mit Industrien in Richtung erneuerbarer Energien passieren wird, dann schafft das auch Verunsicherung. Also auch eine antizipierbare Linie, die ist wichtig. Und dann sehen wir am Ende so eine Erneuerungspolitik, das ist was, das wir wirtschaftspolitisch brauchen. Das ist auch was, das wir arbeitsmarktpolitisch brauchen. Also all diese arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen sind ja nichts, was einfach nur irgendwie Arbeitslosigkeit vermeiden soll oder so, sondern die Arbeitskraft, die Kompetenzen, die wir haben, das ist der entscheidende Input dafür, dass Transformation gelingen kann. Also wenn wir wirklich Industrieland Nummer 1 bleiben wollen, dann heißt das halt, die Jobs werden nicht genauso bleiben, wie sie sind, aber hochwertige Jobs und Kompetenzentwicklung und Fachkräftesicherung und Transformation und am Ende industrielle Erneuerung, das ist einfach Teil desselben Paketes. Und genauso müssen wir es, glaube ich, sehen. Insofern ja, reiner Fokus einfach nur auf Arbeitszeit, der ist zu eng. Als Teil eines Paketes, wo man erkennt, wo Hürden im Weg stehen und wo man Potenziale aufmachen kann, kann man aber auch darüber reden.
Dankeschön. Ich würde jetzt einmal zusammenbinden. Am Anfang habe ich ja mit dem Satz begonnen, faul oder nicht faul. Das ist hier die Frage, braucht Deutschland mehr Bock auf Arbeit? Ich nehme jetzt raus, das habe ich von Ihnen, von dir mitgenommen, von wegen, daran liegt es nicht, sondern wir wollen es. Dementsprechend wollen, möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, also so wie der, und das fand ich ja ganz gut, wie die provokative Überschrift lautete, haben wir es, glaube ich, beantwortet. Den Faulheitsbegriff hat ja so auch nicht direkt jemand ausgesprochen, aber der liegt ja dahinter. Und insofern haben wir, glaube ich, sehr klar gesagt, Leute, jetzt bringt man das Niveau in die Debatte, die Deutschland wirklich braucht. Und das ist ja eigentlich eine Ansage an eine Regierung. Die haben vieles in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, das finde ich gut. Ich finde auch viele Fragen, die offen sind, müssen wir diskutieren. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Und bin ich auch bereit, reinzugehen und sagen, okay, lass uns sprechen. Aber der Punkt, das Zitat, mit dem wir da eingestiegen sind, war ja keine Frage. Das war ja eine Behauptung. Ja. Und da müssen wir von wegkommen. Und deswegen sind so Untersuchungen, übrigens auch das IAB in Gänze, ich meine, gibt es ja schon länger, die haben häufig auch die Politik auf Dinge hingewiesen. Manchmal ist es genutzt worden, anders mal ignoriert. So geht es uns manchmal auch. Also wir müssen jetzt eine gewisse Qualität da reinbringen in die Debatte, weil es wirklich, und das würde ich schon sagen, habe ich auch schon gesagt, aber nochmal, es geht schon um was. Ich würde mal sagen, in den nächsten 5-6 Jahren entscheidet sich ein bisschen, nicht die ganze Zukunft Deutschlands, aber die Frage, ob es eine Zukunft ist, die auf die Stärken Deutschlands, auf den Stärken Deutschlands aufbaut. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen vom Fleck kommen. Und die Geschichten, die wir uns vornehmen, die haben alle Sinn und ich nehme die auch alle gerne auf, aber wir müssen sie konkret machen. Ja, der Transformationsbegriff ist ja so ein bisschen ausgeleiert. Ich will eine Transformation, ich will aber eine gute. Lass uns das definieren. Ich will eine Gesellschaft, in der die Leute gute Arbeit haben. Lass uns das definieren. Ich will, dass die Leute gesund bleiben und so weiter. Ich höre jetzt mal auf. Wir können diese Dinge besser besprechen. Wir haben das in der Vergangenheit häufig auch besser gemacht. Das hat jetzt nichts nur mit dieser Regierung zu tun. Das hat etwas mit einem längeren Entwicklungszyklus zu tun, wo wir Zukunft nicht in konkreten, nehmen wir mal die Infrastruktur, Investitionen, nicht in konkreten Roadmaps gepackt haben. Und da wird es jetzt höchste Zeit. Es ist nicht zu spät, aber ist schon ein bisschen Dampf auf dem Kessel.
Sehr schön. Gut, dann Herr Professor Weber, vielen Dank. Michael, vielen Dank für das Gespräch.